Radio 1. Nur für Erwachsene.
Verschwörungsmythen und antisemitische Stereotypen sind in Deutschland eng miteinander verbunden. Schon Martin Luthers Ansichten waren von einem kruden und antisemitischen Bild von den Juden geprägt, von den Nationalsozialisten ganz zu schweigen. Aber auch heute müssen Juden oft herhalten, wenn Sündenböcke gesucht werden. In einer Zeit, in der Verschwörungsmythen und alternative Fakten wieder Konjunktur haben.
Zum Thema Verschwörungserzählungen und der deutsch-jüdischen Geschichte gibt es heute Abend eine Diskussionsrunde im Leo-Beck-Institut in Berlin und mit dabei ist Marina Czerniewski. Sie ist Leiterin des Kompetenzzentrums für antisemitismuskritische Bildung und Forschung und Gründerin und Geschäftsführerin der Beratungsstelle UFIC. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie verbreitet sind antisemitische Verschwörungserzählungen aktuell? Ziehen sie sich durch alle Gesellschaftsschichten?
Ich würde sagen, dass die Verschwörungserzählungen im Kern des Antisemitismus stehen und vielleicht auch die Basis für Antisemitismus liefern. Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen, Verschwörungsideologien verdichten sich oft und schnell zu einem geschlossenen Weltbild, zu einer Weltanschauung. Und das ist das, was wir jetzt sehen und beobachten, unter anderem auch im Kontext von einigen Protesten und antisemitischen Versammlungen. Das haben wir auch in der Pandemie gesehen, das sehen wir jetzt auch im Kontext des aktuellen Nahostkonflikts beziehungsweise des aktuellen Krieges und auch nach dem Massaker am 7. Oktober, weil es sehr, sehr schnell damit, dass antisemitische Verschwörungsideologien wieder Platz hatten beziehungsweise sich sichtbar zeigten.
Ja, Sie sagen, das ging dann sehr schnell. Aber vorher gab es ja antisemitische Verschwörungserzählungen auch schon. Sie sagten in der Corona-Pandemie. Was hat sich denn jetzt seit dem 7. Oktober genau nochmal verändert oder zugespitzt?
Wir haben gesehen, dass gleich nach dem Massaker antisemitische Versammlungen angemeldet wurden, antisemitische Parolen gerufen wurden, die Stadt war voller Sticker, voller Zuschriften. Jüdische Menschen, Jüdinnen und Juden haben relativ schnell nach dem Massaker zu spüren bekommen, was es bedeutet, eben nicht als Betroffener, als Opfer eines Massakers gesehen zu werden, sondern als Täter gebrandmarkt zu sein. Und die Verschwörungsmythen liefern ja dafür die Rechtfertigung, die Legitimation. Das heißt, wir haben hier mit einem sehr binären Weltbild zu tun, wo wieder zurückgegriffen wird auf eine simple Logik, auf sehr einfache Erklärung, wo Juden und Jüdinnen kollektiv die Schuld gegeben wird für das Geschehen. Und diese Logik, diese antisemitische Logik, sie ist einfach, hat eine sehr lange Kontinuität historisch und verhindert uns oft auch dabei, die komplexen, die historischen, die wichtigen historisch-politischen Entwicklungen nachzuvollziehen, sondern überschreiben alles und liefern ein sehr, sehr einfaches, binäres Erklärungsmodell.
Und gleichzeitig spielt die besondere historische Verantwortung für Deutschland gegenüber Juden offenbar bei immer mehr Menschen, auch Jüngeren, eine immer geringere Rolle. Wie erklären Sie sich das?
Die historische Verantwortung, die Sie meinen, das ist ja ein abstrakter Begriff. Damit wird meistens nicht viel verbunden als eine Pflicht. Und mit einer Pflicht oder einer historisch abgeleiteten Aufgabe verbinden nicht nur die jungen, auch die älteren Generationen offensichtlich wenig. Es ist so eine sinnentleerte Formel und kann sogar Antisemitismus Aufschub
leisten. Aber warum ist das so? Also ist da, hat das mit Bildung zu tun, mit noch mehr Aufklärung?
Ich denke, dass Menschen insgesamt wenig wissen über die Geschichte, aber vor allen Dingen verbinden Menschen mit der Geschichte, mit dieser Geschichte auf diese Art und Weise nicht viel. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Selbst Menschen, die Kenntnis der Geschichte haben, verbinden damit vielleicht eine ganz andere Dimension, zum Beispiel den Bedarf an Schutz des deutschen Stolzes oder der deutschen Identität, wo die Shoah, der Holocaust und der Nationalsozialismus eher Störungen verursacht. Es steht ja auch tatsächlich im Kern der deutschen Identität, dass dieses Kapitel der Geschichte, gleichzeitig ist das Kapitel der Geschichte kein Kapitel, sondern eine Kontinuität für die Betroffenen, für die Opfer, für die Nachfolger, für die Nachkommen. Und so stehen sich Menschen mit den entsprechenden verfolgten Biografien der Verfolgung den anderen gegenüber, die das schlicht nicht verstehen. Alleine zu appellieren mit einer historischen Verantwortung reicht nicht aus. Es braucht eine Sensibilität, die aber auch nicht verordnet werden kann, sondern angeeignet, erlernt, eingeübt werden sollte. Und das, klar, beginnt das in der Schule. Und eigentlich müsste in die Familien hineinreichen oder noch besser in den Familien beginnen und dann in der Schule eine Korrektur oder auch Anpassung oder Weiterentwicklung erfahren. Problem ist, dass der Umgang mit Geschichte, mit dieser Geschichte tatsächlich auf die Schule oder Gedenkstätten delegiert wird und in der Familie kaum berührt. Beziehungsweise in der Familie können auch andere Erzählungen kommen, Verteidigungserzählungen. Wir wissen das aus Studien. Beispielsweise, dass ein Großteil der jungen Menschen sozusagen aus der Memo-Studie beispielsweise eher Verteidigungserzählung kennt. Das heißt, dass der Opferbegriff nicht scharf genug ist, dass die historische Kenntnis einfach nicht reicht, um genau sich darin zu verorten.
Marina Czerniewski, die Leiterin des Kompetenzzentrums für Antisemitismus-kritische Bildung und Forschung und Gründerin und Geschäftsführerin der Beratungsstelle OFEC vor der Diskussionsrunde heute Abend deutsch-jüdische Geschichte in Zeiten von Rechtspopulismus und alternativen Fakten. Da ist dann noch viel mehr Platz für alle wichtigen Punkte. Dankeschön.
Danke Ihnen.